Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof.
Eigentlich solltest du nicht lachen.
Warum nicht?
Okay.
Mir egal, dann lache.
Hallo Walter.
Hi Martin. Wir sprechen heute über drei maßgebliche Autoritäten.
Das sind drei sehr wichtige Dinge.
Yes.
Ja, und warum sprechen wir über drei maßgebliche Autoritäten? Wir sprechen über drei maßgebliche Autoritäten, weil die Welt Gefühlen und Emotionen nachfolgt. Und in Wirklichkeit sollten wir drei Autoritäten folgen.
Okay. Und sie folgen auch falschen, maßgeblichen Autoritäten nach.
Ja, es gibt auch falsche Autoritäten. Falsche maßgebliche Autoritäten, die man von wahren Autoritäten unterscheiden muss.
Hoffentlich können wir das tun.
Dafür brauchen wir Gebet.
Dafür definitiv. Unser himmlischer Vater, wir bitten dich, uns doch bitte bei diesem Gespräch hindurchzuhelfen. Es ist sehr wichtig und dass wir es so darstellen, wie du es möchtest. Hilf dabei, unseren Verstand zu erleuchten und halte den Feind fern. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, die Jesuiten unter Ignatius von Loyola entschieden sich dafür, eine Religion der Erfahrung zu haben. Und sehr bald war er tief im Mystizismus eingetaucht und hatte spirituelle Erfahrungen, ohne das Wort Gottes. Tatsächlich führten sie eine gegensätzliche Richtung. Der Protestantismus gründete sich auf Wort und auf ein So spricht der Herr. Also sehen wir uns drei maßgebliche Autoritäten an.
Sie waren simultan oder zur gleichen Zeit? Luther und Loyola?
Loyola war ein wenig nach Luther.
Okay.
Aber sie waren Zeitgenossen.
Das waren die zwei Strömungen.
Richtig. Und was haben wir heute? Die Welt folgt der Strömung einer Spiritualität des Ignatius in ganz vielen Formen. Und der Protestantismus sollte sich aufs Wort und aufs Wort allein gründen. Und als sie beim Konzil von Trient zur Sabbatfrage herausgefordert wurden, entschieden sie sich leider dafür, diesbezüglich auf der Seite des Papsttums zu stehen. Und das war ihr Untergang.
Genau, das war der erste Schritt der Abwärtsspirale.
Richtig. Martin, das Wort Gottes anerkennt keine Konkurrenten auf seinem Feld. Da gibt es keinen Konkurrenten.
Nein.
Ich bin Gott und es gibt keinen anderen, so sagt es die Schrift. In Jesaja 8, Vers 20 heißt es auf Englisch wörtlich, zum Gesetz und zum Zeugnis, und wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann deshalb, weil wie viel Licht in ihnen ist?
Null.
Null. Kein Licht in ihnen. Entweder bist du dabei oder nicht.
Wow.
Jesaja 45, 22 bis 23. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Das ist Yahweh. Er hat keinen anderen Namen. Egal wie groß die Religion ist oder wie viele Milliarden Anhänger sie hat, es gibt keinen Konkurrenten. Ich habe mir selbst geschworen, denn es gibt niemand Höheren, bei dem man schwören könnte. Aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Es gibt nur einen Gott und nur eine Wahrheit, nichts anderes. Und was immer wir auch lesen, muss im Einklang mit der Tora, den ersten fünf Büchern der Bibel stehen, die von Mose geschrieben wurden. Alles muss in Einklang stehen. Also jedes Zeugnis danach. Das ist das Wort Gottes und es gibt keinen Mitbewerber.
Stimmt.
Lass uns das Zeugnis der Reformation anschauen. Und sie scheinen das vergessen zu haben, Martin. Das stammt von dem Abinier-Buch über die Geschichte der Reformation, was wahrscheinlich eines der besten Bücherquellen zur Reformation ist, die in der Welt existiert. Es gibt noch viele andere, wie auch die Reformationsgeschichte von Wiley, aber die Abinier ist gewissermaßen der Goldstandard.
Okay.
Lass uns also sehen, was die Reformation lehrte und was sie anscheinend vergessen haben. Es gibt keine sichere Lehre, außer eine, die mit dem Wort Gottes konform ist, dass der Herr das Lehren irgendeiner anderen Lehre verbietet, dass jeder Text der Heiligen Schrift durch andere und eindeutigere Texte erklärt werden sollte, dass dieses heilige Buch in allen Dingen notwendig für einen Christen ist, leicht zu verstehen und dazu ersehen, die Finsternis zu vertreiben. Wir sind entschlossen, mit der Gnade Gottes das reine ausschließliche Verkünden seines einzigen Wortes beizubehalten, wie es in den biblischen Büchern des Alten und Neuen Testaments enthalten ist, ohne irgendetwas hinzuzufügen, was vielleicht gegenteilig sein könnte. Dieses Wort ist die einzige Wahrheit. Es ist die sichere Regel aller Lehre und allen Lebens und kann uns nie enttäuschen oder betrügen. Wer auf diese Grundlage baut, wird gegen alle Mächte der Hölle bestehen, während alle nichtigen menschlichen Einbildungen, die dagegen aufgestellt werden, vor dem Angesicht Gottes fallen werden. Das ist schon eine ziemlich machtvolle Aussage zum Wort Gottes, stimmt's?
Ich wünschte mir, Sie hätten immer noch diesen Standpunkt.
Füge ihm nichts hinzu, geschweige denn es verändern.
Oder es beiseite zu legen und nach Gefühlen zu gehen.
Ja, das ist schon interessant. Also es gibt drei Wege, die Gott sich erwählt hat, um sich der Menschheit bekannt zu machen. Das erste und primäre, auf das sich alles gründen muss, ist natürlich dieses Gesetz und dieses Zeugnis. Und wenn sie nicht danach sprechen, dann haben sie kein Licht. Das ist das Wort Gottes. Und durch das Zeugnis und durch seine Gemeinde, die ihre Lehre auf das Wort gründen sollte.
Ja, alles muss darauf zurückkommen.
Ja. Also, in der Heiligen Schrift haben wir die göttliche Offenbarung des Himmels, die die Erkenntnis Gottes und die vortrefflichen Wahrheiten über die Erlösung zu den Menschen bringt. Im Zeugnis Jesu haben wir die göttliche Auslegung, die unser Denken auf die wunderbaren Wahrheiten in Gottes Wort lenkt. In der Gemeinde Gottes haben wir die von Gott geplante göttliche Gemeinschaft, die uns als Kindern Gottes in unserer Gemeinschaft miteinander und in unserer Gemeinschaft mit ihm so viel zu bedeuten sollte. Wir sitzen alle an diesem Tisch und essen das Wort.
Ja, wo alles von der Wahrheit stammt.
Also das Zeugnis und die Gemeinde sollten mit diesem Wort in Übereinstimmung stehen. Gottes Offenbarung durch sein Wort wird in Testimonies Band 8 so hervorgehoben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wobei sie 2. Timotheus zitiert. Forsche in der Schrift, denn sie ist die Stimme Gottes, die zur Seele spricht. Also, dieses Buch, Martin, enthält nicht das Wort Gottes, wie es die Katholiken gerne sagen. Es ist das Wort Gottes. Denn wenn es darin enthalten ist, kann man sich zusammenreimen, was jetzt das Wort ist und was nicht, stimmt's?
Das geschieht oft mit dem Zeugnis, das gegeben wurde.
Ja, denn wenn das Zeugnis nicht übereinstimmt, dann hat man ein Problem.
Ja, und wenn es nur das Zeugnis enthalten würde und nicht das Zeugnis Jesu ist, kann man sich auch auswählen, was man möchte.
Ja, denn dann wird es heiter zum eigenen Zeugnis.
Ja.
Nun gut, was ist denn mit dem Zeugnis? Gottes Offenbarung durch das Zeugnis Jesu wird in Epheser 3, 4 bis 5 folgendermaßen hervorgehoben. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das ist, wenn man eine Botschaft von Gott empfing, wie es bei Paulus oder jedem der Propheten war. Und man muss diese Geister prüfen, um zu sehen, ob sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen. In Diener des Evangeliums, Seite 273, lesen wir: Wir müssen den durch den Geist der Weissagung gegebenen Anweisungen folgen und die Wahrheit für diese Zeit lieben und ihr gehorchen. Dann werden wir bewahrt werden, starke Täuschungen anzunehmen. Das heißt, das Zeugnis wurde uns gegeben, um uns bei unserer Auslegung der Schrift zu unterstützen. Gott hat uns durch das Wort, durch die Zeugnisse an die Gemeinde und durch die Bücher geredet, die dazu beigetragen haben, uns unsere gegenwärtige Pflicht und die Stellung, die wir einnehmen sollen, klarzumachen. Was ist unsere gegenwärtige Pflicht, Martin?
Die Botschaft der drei Engel zu verbreiten.
Sagt die Offenbarung uns nicht, dass wir das tun sollen?
So ist es. Und was enthält sie? Das ganze Wort, das Evangelium, das ewige Evangelium.
Sobald man anfängt, die Drei-Engels-Botschaft auszupacken, spricht sie gleich vom ewigen Evangelium. Das ist die ganze Bibel, stimmt's? Lass uns eine Warnung anschauen. Welche andere Macht hat der Herr noch, durch welche er diejenigen erreichen kann, die seine Warnungen und seinen Tadel verworfen und die Zeugnisse des Geistes Gottes keiner höheren Quelle als der menschlichen Weisheit zugeschrieben haben? Also wenn Leute das Wort Gottes missachtet haben und nicht länger gemäß dem Wort handeln und leben, schickt Gott zugespitzte Zeugnisse. Und wenn man diese ablehnt, gibt es keinen anderen Weg, auf dem er einen erreichen kann.
Nein, man hat selbst die Tür geschlossen.
Dann ist Ephraim an die Götzen gebunden, lass ihn gehen. Was könnt ihr, die ihr dies getan habt, Gott im Gericht als Entschuldigung vorbringen, dass ihr euch von den Beweisen, die er euch gegeben hat, dass Gott am Werke war, abgewendet habt? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Matthäus 7, Vers 20. Ich will euch jetzt nicht die Beweise von den früheren Gottes erzählen, die in den vergangenen 2 Jahren von seinen auserwählten Dienern gegeben worden sind. Aber der gegenwärtige Beweis seines Wirkens ist euch offenbart und ihr seid jetzt verpflichtet zu glauben. Ihr könnt Gottes Warnungsbotschaften nicht vernachlässigen. Ihr könnt sie nicht verwerfen oder leicht nehmen, wenn ihr euch nicht der Gefahr aussetzen wollt, ewig verloren zu gehen. Kritteln, spotten und missrepräsentieren kann nur auf die Gefahr der Erniedrigung eurer eigenen Seele gepflegt werden. Der Gebrauch solcher Waffen gewinnt euch keine köstlichen Siege, sondern setzt vielmehr euren Geist herab und trennt die Seele von Gott. Martin, wir sprachen bis jetzt schon in vielen Erörterungen über den Geist der Weissagung. Also, wenn Gott diese Manifestation vor Hunderten von Leuten so prominent machte, wobei Ärzte sich die körperlichen Manifestationen betrachteten, und auch wenn man sich die Früchte und die Übereinstimmung mit dem Wort Gottes anschaut, wenn man das missachtet, dann hat man die gleiche Miserie, wie wenn man das Wort Gottes missachtet.
Und schau, wohin es Israel brachte, als sie die Zeugnisse missachteten.
Heilige Dinge werden herunter auf das Niveau des Gemeinen gebracht und es wird ein Zustand von Verhältnissen geschaffen, der dem Fürsten der Finsternis gefällig ist und den Geist Gottes verscheucht. Kritteln und Kritisieren lassen die Seele von dem Tau der Gnade so bloß wie die Hügel von Gilboa des Regens ermanden. Es kann kein Zutun auf das Urteil derer gesetzt werden, die sich dem Spotten und Misspräsentieren hingeben. Ihrem Rat und ihren Beschlüssen kann kein Gewicht beigelegt werden. Ihr müsst die göttlichen Glaubwürdigkeitsmerkmale aufweisen, ehe ihr entscheidende Schritte tut, um den Wirken des Werkes Gottes Form zu geben. Martin, das ist ziemlich direkt. Meinst du nicht auch?
Es ist sehr klar. Und ich denke, wenn man wirklich dagegen argumentieren möchte, dann muss man lesen, was die Bibel zur gleichen Thematik sagt.
Haben wir also Klarheit, dass das Wort Gottes die Grundlage aller Lehre ist?
Von allem.
Zeugnisse sind klar umrissene Anweisungen, die einen auf das Wort Gottes verweisen. Und
ja,
wie man es interpretiert.
Und wie man damit im Einklang steht.
Okay, lass uns einen der alten Propheten nehmen. Nehmen wir doch Paulus. Er war ein Prophet und er erhielt Visionen. Und er wies auf die Schrift hin und zeigte, wie Christus die Bedingungen erfüllt, die in der Schrift niedergelegt waren. Nahmen die Juden es an?
Nein.
Nein, einige schon, aber die meisten lehnten es ab. Dann hatte man weitere Propheten. Also wir wissen nicht, was einige der Propheten in neutestamentlicher Zeit den Leuten sagten, außer, dass man ein wenig von Barnabas hört. Und Petrus hatte Prophezeiungen. Er sagte, wie man bestimmte Schriftstellen auslegen sollte. Und so geht man durch die Zeit, bis man zur Endzeitgemeinde kommt, die den Geist der Weissagung hat. Das heißt, die prophetische Gabe besitzt, die einem zugespitzte Zeugnisse gibt, wie wir in den letzten Tagen unsere Pflicht erfüllen sollen. Und wenn man das dennoch zurückweist und findet, dass sie in Einklang mit der Schrift stehen, nun, dann hat man nichts anderes, um darauf Rückgriff zu nehmen.
Nein, dann hat man sich an eine sehr gefährliche Stelle gesetzt. Und man bewegt sich damit vom wahren Wort weg.
Okay. Was ist heute unsere Haltung zum Geist der Weissagung? Ist sie besser als die des alten Israels oder besser als die der Führung von Israel zur Zeit Jesu?
Nein.
Nein. Sie wollten diese Leute umbringen. Sie sperrten sie ein. Einige brachten sie tatsächlich um. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es hat sich also nichts geändert. Nur weil etwas von einer großen Gruppierung abgelehnt wird, macht es daraus nicht keine Wahrheit.
Oh, das ist so wichtig. Sagt ein Bibelvers nicht, dass man seinen Propheten glauben sollte?
Richtig. Man hatte also die Schrift, man hatte das Zeugnis und jetzt hat man die Gemeinde. Gottes Offenbarung durch die Gemeinde wird folgendermaßen hervorgehoben. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Hat also die Gemeinde die Pflicht, die Wahrheit zu predigen? Was ist, wenn die Kirche diese Wahrheit nicht länger verkündigt? Wie weiß man, dass sie nicht die Wahrheit verkündigt?
Nun, man prüft es daran, was die Wahrheit ist.
Okay. Wir lesen in Christi Gleichnisse. Er wollte ihnen, den Nationen, durch seine Gemeinde eine Gelegenheit geben, mit ihm bekannt zu werden. Martin, kann ich also sagen, ich möchte die Bibel, aber ich möchte die Zeugnisse nicht?
Nein, man kann es schon sagen, aber leider hält man sich nicht an die Voraussetzungen, die Teil der übrigen sind, oder irgendetwas, was von dir verlangt, Gottes Willen zu tun.
Okay. Was ist, wenn ich sage, ich möchte das Wort, aber ich möchte die Gemeinde nicht?
Nein, das gleiche Problem.
Das gleiche Problem, stimmt's? Man muss alle drei haben.
Weißt du, wir lesen immer in Offenbarung 12 und 14 die Voraussetzungen, um Teil der übrigen zu sein. Und das sind die gleichen Voraussetzungen, um Teil der 144.000 zu sein. Das sind die zwei Voraussetzungen, aber die dritte ist, wie gerade von dir erwähnt, die Gemeinde. Um sich dafür zu qualifizieren, ein Teil von der Gemeinde zu sein, muss man die anderen beiden haben, den Geist der Weissagung und die Gebote Gottes, was in der Bibel steht.
Sagt die Bibel nicht, der Geist und die Braut sprechen, komm? Kann man also die Braut aus dieser Gleichung herausnehmen?
Nein.
Ich möchte ein Nachfolger Christi sein, aber seine Braut möchte ich nicht.
Ich möchte nicht in der Gemeinde sein.
Besonders nicht die, die die Zeugnisse hat.
Nein, nein, bitte nicht.
Gut. Durch die Gemeinde wird schließlich die finale und völlige Darstellung von Gottes Liebe zur Welt offenbart werden. Jemand muss es verkündigen.
Wie sonst sollte die Welt die Liebe Gottes kennenlernen?
Okay. Haben wir also drei maßgebliche Autoritäten?
Das sind die Wege, wie Gottes Wahrheit zur Welt gelangt.
Lass uns doch eine Frage stellen. Wenn wir drei maßgebliche Autoritäten haben, verneint das jetzt, dass wir kein anderes Glaubensbekenntnis als die Bibel haben?
Nein, überhaupt nicht.
Nein, denn sie müssen durch die Bibel gemessen werden.
Es kommt immer auf sie zurück.
Okay.
Es hebt die Bibel empor.
Man kann eine Vorstellung davon bekommen. Und so lesen wir hier das Leben Jesu. Auf jeder Seite der Geschichts-, Lehr- und prophetischen Bücher des Alten Testaments erstrahlt die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Man muss es nur finden.
Leider tun die Leute es nicht. Sie wollen sagen, oh nein, nein. Nein, dieser Gott und dieses Alte Testament müssen abgetan werden. Das war Teil des Alten Bundes.
Also, worauf griff Paulus zurück, als er den Leuten zu erklären versuchte, dass Jesus die Prophezeiung des Alten Testaments erfüllte?
Zu 100% aufs Alte Testament, denn es gab noch kein Neues Testament.
Okay, er strahlte darin also die Herrlichkeit des Sohnes Gottes.
Unbedingt.
Wenn man die Opfersysteme hernimmt.
Ja.
Jede einzelne Sache deutet auf sein vollkommenes Opfer hin.
Die zwei Jünger, denen Jesus auf dem Weg nach Emmaus die Bibelstunde gab.
Was verwendet er da? Das Neue Testament? Das existiert noch nicht, stimmt's? Und warum gab es so viele verschiedene Opfer? Denn ein Opfer war nicht ausreichend, um seinen ganzen Dienst zu erklären. Man hatte also verschiedene Aspekte. Soweit die jüdische Ordnung auf göttliche Anweisung zurückging, war sie eine gedrängte Weissagung der Frohbotschaft. Von Christus zeugen alle Propheten. Angefangen mit der Weissagung an Adam über die Zeit der Patriarchen und der Gesetzgebung. Immer ebnete das herrliche Licht des Himmels den Fußspuren des Erlösers den Weg. Seher schauten den Stern von Bethlehem, den verheißenen Helden, den Shiloh, während künftige Ereignisse geheimnisvoll an ihnen vorüberzog. Jedes Opfer deutete auf Christi Toten. Mit jeder Wolke des Räucheropfers stieg seine Gerechtigkeit empor. Mit jeder Posaune des Erlassjahres ertönte sein Name. In dem ehrfurchtgebietenden Geheimnis des Allerheiligsten wohnte seine Herrlichkeit. Nun, Martin, es befand sich da im Alten Testament. Und doch lehnten Leute es ab. Würden sie es nicht genauso mit dem Neuen machen?
Ja, sie machen genau dasselbe.
Sie rühren nach Belieben darin herum, nehmen Sachen heraus, packen Sachen wieder hinein, verkünden, das war der Gott des Alten Testaments, wir dienen etwas anderem. Ihr müsst den Vater hassen, ihr müsst den Sohn lieben. Ich meine, alle möglichen lächerlichen Theorien, die man so hat.
Das ganze Neue Testament wirft das ganze Gesetz hinaus?
Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, aber das Gesetz ist jetzt weg. Also, solche lächerlichen Aussagen. Die Bibel, der Geist der Weissagen und die Gemeinde haben zufällig die längsten Liebesbriefe, die jemals geschrieben wurden. Würdest du dieser Aussage zustimmen? Hier spricht Gott an die Menschenkinder in einer Sprache zärtlicher Zuneigung. Er liebte nicht nur, sondern liebte so sehr, dass er uns seinen ewigen Sohn gab und er betreut uns immer und immer wieder, dass er uns liebt, auch wenn wir sündig und ungehorsam waren. Und er sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Also das ist wirklich keine Raketenwissenschaft.
Wie kann man eine Beziehung zu Jesus haben, wenn man sich nicht zumindest an das halten möchte, worum er bittet?
Genau. Beachte solche Aussagen wie die folgende. Ich habe dich je und je geliebt. Also noch bevor die Grundfesten der Welt gelegt wurden, starb er schon für uns.
Ja.
Zumindest in Gedanken.
Ja.
Die göttliche Offenbarung ist als die Aussprüche Gottes, die Orakel Gottes, bekannt. In Römer 3, Vers 2 lesen wir von den Aussprüchen Gottes und die Apostelgeschichte 7, 38 von lebendigen Aussprüchen oder lebendigen Worten. Diese Offenbarung vom Himmel wird auch das Wort Gottes genannt. Dieser Begriff wird sowohl im Alten wie im Neuen Testament verwendet und kommt in unterschiedlichen Assoziationen vor. Beispielsweise wird diese göttliche Offenbarung zusätzlich zum Begriff Wort Gottes in Psalm 18, 31 auch das Wort des Herrn genannt oder in Jesaja 5, 24 auch das Wort des Heiligen Israels. Es ist also offensichtlich heilig.
Ja, und wenn etwas heilig ist,
da vergreift man sich daran nicht.
Nein, und es wird von Gott selbst heilig genannt.
Aber was ist mit dem Papst, der sich selbst heilig nennt?
Das wollte ich gerade sagen, denn es spielt keine Rolle, ob sie es die heilige Kirche oder den heiligen Papst oder das heilige was auch immer nennen. Das sind menschliche Konstrukte.
Außerdem sprechen die Propheten, wenn sie die göttliche Kommunikation durch sie beschreiben, davon, dass das Wort des Herrn zu mir kam und lautet, also der Prophet spricht nicht wirklich, sondern erzählt einen in seinen eigenen Worten einfach, was Gott sagte.
Ja, ich sah.
Es gibt viele Varianten von diesem Ausdruck, wie man folglich sehen kann. So spricht der Herr. 2. Samuel 7, 8 oder wie Gott gesagt hat, 2. Korinther 6, Vers 16. Gott redete, 1. Mose 8, 15. Der Heilige Geist spricht, Hebräer 3, 7. Ich, der Herr, habe es gesagt, Hesekiel 17, 24. Dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat, Apostelgeschichte 1, 16, die Schrift redet, Jakobus 4, 5. Martin, der Begriff Bibel wird am häufigsten verwendet, wenn man sich auf die Heilige Schrift bezieht, aber es ist kein biblisches Wort. Es kommt vom griechischen Biblia, was Bücher bedeutet. Also, es gibt Leute, die sagen, dass wir das Wort Bibel nicht verwenden können, aber es bedeutet einfach Bücher.
Bücher, die anderen Schriften.
Ja. Die Heilige Bibel, das Buch, ist eine heilige Sammlung vieler Bücher. Dennoch ist die Bibel ein komplettes Ganzes. Und dies ist ein korrekter Begriff.
Es ist einfach eine Beschreibung dessen, was sie ist?
Ja, es wird auch in der Schrift selbst als das Buch bezeichnet. Im Buch ist von mir geschrieben, Psalm 40,8. Also pfusche nicht an diesem Buch herum, Martin.
Nein.
Pfusch denn das Zeugnis am Buch herum?
Nein.
Nein, tatsächlich erhöht es das Buch.
Ah, genau das tut es. Es erhöht das Buch. Es legt ein Mikroskop oder ein Vergrößerungsglas auf das Buch. Ist das nicht eine gute Sache?
Eine sehr gute Sache. Aber wir oder Leute mögen das nicht. Ich mag das jetzt schon.
Was ist, wenn es davon spricht, wie die Ernährung des Menschen am Anfang ursprünglich war? Und dann wird einem aufgezählt, dass der Mensch essen sollte und was all die Tiere fraßen. Und dann sagt Gott der letzten Gemeinde, ich möchte, dass ihr euch an das gewöhnt, was ihr im Himmel haben werdet. Dann muss derjenige, der so etwas sagt, ein falscher Prophet sein.
Ja. Und das wurde nur für einen ganz kurzen Zeitabschnitt geschrieben.
Okay. Nun, Martin, auch wenn es ein Buch ist, ist es Gott sei Dank das Buch der Bücher und das wurde in folgenden Zeilen gut ausgedrückt. Jetzt lass uns ein wenig über Propheten sprechen und schauen wir uns diese Verse an. Es sollte beachtet werden, dass Gott seine Boten mit lebensspendenden Worten vom Himmel sandte. Wenn die Zeit für die eindringliche Warnungsbotschaft gekommen war, das wiederholte sich immer und immer wieder in den heiligen Aufzeichnungen. Also Gott benutzte Propheten, um das zu betonen, was schon in einem Buch niedergeschrieben war, was sie entweder verloren oder vergessen hatten.
Es ist jedes Mal dasselbe. Der Prophet kam nicht mit etwas anderem daher oder erklärte, das von damals war falsch, das korrigiere ich jetzt.
Nein. Jeremia 25, Vers 4. Dazu hat der Herr alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, indem er sich früh aufmachte und sich immer wieder sandte, aber ihr wolltet nicht hören und neiget eure Ohren nicht, um auf sie zu hören. Das ist ein generelles Problem, stimmt's?
Anscheinend schon seit tausenden von Jahren.
Richtig. 2. Chronik 36, 15 lautet, und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Ist er also langmütig?
Ach, das kann man tatsächlich nicht erklären.
Das kann man nicht.
Haben wir manchmal die Schnauze voll?
Niemals.
Und wir sind ja nur seit kurzem auf dieser Erde. Du ein bisschen länger als ich. Aber wie lange hat Gott mit all dem zu tun?
Ich bete jetzt inbrünstig, dass der Herr einfach kommt. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich kann den Pomp, den Glamour und die damit einhergehende Lüge nicht mehr aushalten. Es ist für mich zum Erbrechen. Ich weiß nicht. Und bei dir?
Wir müssen beten.
Wir müssen beten.
Damit auch wir langmütig sein können.
Das Zeugnis durch den Propheten Zacharia ist das gleiche, denn er schreibt, was die Propheten betrifft. Die Worte, die der Herr der Herrscher durch seinen Geist durch die früheren Propheten gesandt hatte. Genau so arbeitet der Herr.
So arbeitet er.
Wenn er so hart arbeitet, warum wollen wir es nicht?
Sagte er nicht, ich werde euch nichts sagen, außer durch die Propheten?
Genau. Das ist zum Verrücktwerden. Martin, du sagtest einmal, wenn du Gottes Wort hören möchtest, dann lies es laut.
Nein, du sagtest das. Und dann sagte ich das nur eine Weile später wieder. Du sagtest, wenn du Gott reden hören möchtest, lies die Bibel laut.
Dann kann man es hören.
Dann hört man es.
Okay. Das gesprochene und das geschriebene Wort Gottes bleiben beide das Wort Gottes. Das göttliche Wort wurde von den früheren Propheten nicht nur gesprochen, sondern auch niedergeschrieben, obwohl nicht alle Worte der Propheten in der Schrift festgehalten wurden.
Nein.
Als Nathan sprach, war er immer noch ein Prophet. Manchmal äußerte Nathan seine Meinung und dann musste er umkehren, weil seine Meinung nicht richtig war. Stimmt's?
Ja, denn das Wort Gottes kam wieder zu ihm und sagte, nein.
Auf diese Weise wurden die von Himmel gesandten Offenbarungen für die folgenden Generationen aufbewahrt. Lass uns etwas über diese göttlichen Autoritäten oder Aussprüche lesen, von dem der Prophet Daniel geredet hat. Hier steht gesprochen, doch was sprach er?
Das Wort.
Das Wort. Durch den Propheten geredet. Matthäus 1, 22. Von welchem geredet wurde? Durch den Propheten Jesaja. Matthäus 3, 3. Was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Matthäus 27, 9. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Also sie alle sprachen. Manches davon wurde niedergeschrieben, anderes wurde nicht niedergeschrieben. Das macht es deswegen nicht weniger zum Wort Gottes, richtig?
So ist es.
Wir lesen auch, dass sie niedergeschrieben wurden, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Man hat also das gesprochene Wort und man hat das geschriebene Wort. Wenn ein Prophet spricht, nimmt man besser davon Kenntnis. Was ist mit diesem geschriebenen Wort? Das Zeugnis der Propheten selbst. Durch alle Zeitalter hindurch verkündigten die Propheten des Allerhöchsten, ohne zu zögern, dass das Wort, das sie ihren Zeitgenossen weitergaben, vom Herrn kam. Wir werden uns ansehen, wie es manchmal ausdrückten, um diese Gedanken der Menschen zu vermitteln, spricht der Herr. Der Herr sagt, der Herr antwortete mir und sprach. Gab es da eine Unterhaltung?
Ja.
So spricht der Herr. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, das Wort des Herrn, das an Joel erging, das Wort des Herrn erging an mich, das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah, sein Wort, was hat der Herr gesagt? Das Wort Gottes, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Also, mehr als das kann man nicht haben. Es spricht für sich.
Nun, darüber wird in letzter Zeit viel gesprochen.
Dass das nicht auf der Schrift basiert?
Ja, dazu wollte ich kommen. Man hört viele Leute sagen, der Herr sagte mir, der Herr sagte das.
Nun sagte Paula White in unserer letzten Folge nicht, der Herr zeigte mir.
Ja, wir dürfen es nicht überstrapazieren. Der Herr kann jemanden durch seinen Heiligen Geist führen, etwas zu sehen und zu lesen, aber es wird da drin sein.
Es wird im Buch stehen.
Es wird sich damit vergleichen lassen. Denn wenn man einfach hört, der Herr sagte, aber es steht damit nicht im Einklang, ist es nicht Gott.
Gott sprach, damit der Heilige Geist deutlich das Wort Gottes, spricht der Herr, die göttliche Antwort, er selbst hat gesagt, der Heilige Geist sagte, wie Gott gesagt hat. Schon faszinierend, der Heilige Geist diktierte es, stimmt's?
Ja.
Nun, er diktierte es nicht, er hat es Menschen eingegeben. Ganz klar, dass man an diesem Wort nicht herumbasteln kann.
Nein.
Beachte auch bei einigen der Zeugnisse der Propheten, wie sie die göttliche Offenbarung empfingen. Das ist auch wichtig, stimmt's?
Nun, das sind auch schon fast Tests, um ein wahrer Prophet zu sein.
Der Herr sprach, hört das Wort des Herrn. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Gottes Wort im Mund des Propheten. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Das Wort des Herrn erging durch den Mund Jeremias. So spricht der Herr. Das Wort des Herrn erging. Die Last, das Wort des Herrn. Hört das Wort, das der Herr redet. Der Herr redet zu Mose. Wir haben es hier ganz klar mit dem Wort Gottes zu tun.
Ja. Und wenn du heute vorne am Pult stehst und das Wort nimmst, ist es das Gleiche, hört, was der Herr spricht. Und dann liest du aus der Bibel vor.
Und man liest daraus vor. Das oder Gleichbedeutendes findet sich über 50 Mal allein in 3. Buch Mose. Das Wort des Herrn entging und eine Entsprechung wird in Jeremia über 100 Mal gebraucht, in Hesekiel über 60 Mal und in Amos über 50 Mal. Wir können die Tatsache erneut betonen, dass die neutestamentlichen Schreiber den heiligen Ursprung der Schrift des Alten Testaments bestätigten. Also dieser Gott ist derselbe Gott wie der Gott des Neuen Testaments. Und wenn dieser Gott der Schöpfergott war und das Neue Testament mir sagt, dass der Schöpfer Jesus Christus war, dann ist er derselbe Gott wie der Gott des Alten Testaments.
Er ist genau derselbe und er machte im Alten Testament keinen Fehler, den er im Neuen ändern musste.
Warum löscht er die vorsintflutliche Welt aus? War das in einem Wutanfall?
Nein.
Nein, weil er dich retten wollte.
Genau.
Und keine Blutlinie mehr übrig war, durch die der Messias kommen sollte als eine kleine Familie, und wenn er damals nicht eingegriffen hätte, dann wäre es vorbei gewesen.
Ja. Und es wurde einfach ein Gericht ausgeführt, eine Einleitung für das, wie es am Ende sein wird.
Es war eine Liebesgabe, richtig?
Ja.
Apostelgeschichte 1,16. Dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat, man hat also beide, was Gott durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, von diesen legen alle Propheten Zeugnis ab. Was in den Propheten gesagt ist, es gibt also viele Verse, die man nachschauen kann. Es ist absolut notwendig, dass die Reformation dieses Wort Gottes entdeckte. Und es ist eine traurige Tatsache, dass sie heute nicht vom Wort Gottes abhängen. Man hört in den meisten Denominationen keine Verkündigung über die Prophezeiung und die Endzeit. Tatsächlich gehen sie nicht einmal zum Buch Offenbarung. Und doch ist das das Buch für die Zeit, in der wir leben.
Und diejenigen, die es doch aufsuchen, befinden sich leider ein bisschen auf dem Holzweg, weil sie es so auslegen, wie sie es sich denken. Und sie lassen es nicht zu, dass die Schrift sich selbst auslegt.
Okay. Also das Neue und das Alte Testament sprechen vom Gesetz des Herrn, wie Lukas 2,39, oder vom Gesetz des Moses, wie Lukas 2,22. Der Vers 39 lautet: Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihrer Stadt Nazareth. Also was wir lesen, wird auch das Gesetz genannt, die Tora, die ersten 5 Bücher der Bibel. Denn sie enthalten Gesetze. Wir können also tatsächlich sagen, dass die Bibel der Wille Gottes für uns ist?
Definitiv.
Und eine Offenbarung, wer Gott ist.
Du erwähntest auch einmal, dass es ein Rechtsdokument ist. Also hat es mit dem Gesetz zu tun.
Ja. Es ist auch faszinierend, wie die Bibel geschrieben wurde. So, dass man nicht durch Satzzeichen wie Kommas oder Punkte abgelenkt wird. Man musste es nach dem Kontext und nicht nach dem Satzzeichen bestimmen. Es muss ziemlich schwer gewesen sein, denn die Hebräer hatten keine Vokale, sondern es wurde in einem ganzen Block geschrieben, sodass Johannes 3,16 sich auf Englisch ungefähr so gelesen hätte. Das wäre ziemlich schwer zu lesen gewesen, richtig?
Ja, schon.
Aber wenn man genau hinschaut, langsam
Gott.
Vor, es Gott so loved the world that he gave his only begotten son that we
whosoever
that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. So, musste man das lesen? Das muss schon sehr schwierig gewesen sein, stimmt's?
Ja, ich denke, man sollte darin geübt gewesen sein. Es ist unfassbar, aber wir haben Probleme wegen der Satzzeichen. Und daraus erwächst eine ganze Lehre.
Ja, das verändert eine ganze Lehre. Also, lass uns doch ein wenig hiervon lesen, Martin. Wenn irgendjemand von uns ein Schriftstück gegeben würde, würden wir sicherlich die Erfahrung machen, mit welch erheblichen Schwierigkeiten es verbunden ist, zu erkennen, welche Vokale man benutzen muss und auch wie man die verschiedenen Worte voneinander trennt, nicht wahr?
Ja, besonders, nun wir lasen gerade Johannes 3, Vers 16, aber wir kennen diesen Vers. Wenn man ihn lesen müsste, ohne irgendetwas davon zu kennen,
da wäre man verwirrt. Erst als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, wurden die hebräischen Worte voneinander getrennt und das alte hebräische Testament in Paragraphen und Verse unterteilt. Davor war es ein ganzer Block gewesen. Das sollte es leichter verständlich machen. Zu dieser Zeit wurden die alten phönizischen oder das archaische hebräische Alphabet durch die rechteckigen hebräischen Schriftzeichen ersetzt. Solche Veränderungen wurden schrittweise eingeführt und erstrecken sich über eine ziemliche Zeitspanne. Dr. Ginsburg, ein christlicher Jude aus Polen, der zu einem herausragenden Gelehrten für Hebräisch wurde, versichert, dass diese Unterfangen in den Tagen Esras von Männern begonnen wurde, die als Sophirim oder Schriftgelehrte bekannt waren. Einige Jahrhunderte vergingen, wie es scheint, bevor irgendwelche weiteren großen Veränderungen eingeführt wurden. Punkte für die Vokale kamen ungefähr 500 bis 600 nach Christus. Interessant, oder?
Das ist spät.
Und waren das Werk von Männern, die als Masoreten bekannt waren. Also das ist schon faszinierend. Man sollte auch nicht vergessen, dass viele der hebräischen Schriftzeichen sich voneinander in sehr kleinen Geringfügigkeiten unterscheiden. Man konnte also Fehler machen, man musste so sorgfältig sein. Sogar im gedruckten Text sind solche Unterschiede nicht einfach zu bestimmen. Um wie viel schwerer sind sie in handgeschriebenen Kopien auszumachen? Nun Martin, das ist schon wirklich ein Wunder, dass wir das unverfälschte Wort Gottes haben. Gott sagt, ich werde mein Wort bewahren und das hat er. Okay, wir haben jetzt festgestellt, dass das Wort Gottes ist. Sogar wenn es von den Propheten gesprochen wurde, sprachen sie das Wort Gottes, das, was Gott in den Mund gelegt hatte. Lass uns einige Symbole für die Gemeinde betrachten. Sie werden eine Armee genannt. Man muss sich für diese Armee verpflichten. 2. Timotheus 2, 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter oder Soldat, Jesus Christi. Es ist also eine Armee, es ist ein Krieg.
Ja, zieht eure Waffenrüstung an.
1. Timotheus 1, 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Es ist ein Kampf, es ist ein Krieg. Dann ist die Gemeinde ein Tempel aus Steinen. Es gibt also viele Symbole für die Gemeinde. 1. Petrus 2, 5 bis 6. So lasst doch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum und geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Also, worauf musst du erbaut sein? Auf dem Eckstein.
So ist es. Und die Buchdecke müssen dich beschützen.
Ja, keine andere Grundlage ist möglich. Nun, er ist ein sehr eifersüchtiger Gott und es gibt nur einen davon.
Nun, er sagt es.
Er hat keine Wahl, denn es gibt niemand anderen.
Wie er sagte, er schwört bei sich selbst.
Stimmt. Die Menschen sind also Steine, sie sind Streiter, Soldaten und sie sind lebendige Steine. Sie sind eine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Sie ist eine Rebe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also, die Reben sind alle unterschiedlich, aber alle erhalten sie ihre Energie vom Weinstock. Unsere Gemeinsamkeit ist also Christus, richtig? Also,
ja, nicht unsere Individualität.
Was ist die Kirche? Die Soldaten des Kreuzes, sie sind lebendige Steine, die im Steinbruch des Lebens behauen werden, zu Quadern behauen, sodass sie in den Tempel eingefügt werden können, auf dem Eckstein. Sie sind eine Herde, also folgen sie einem Hirten. Sie sind Reben und sie sollen an diesen Reben Frucht bringen. Und die Kirche ist auch ein Leib. Sie wird mit einer reinen Frau verglichen und sie ist die Braut und Zion. Sie ist also eine Frau. Wenn man also in Offenbarung von der Frau in der Wüste liest und von den übrigen und ihr, dann wird da von der Gemeinde gesprochen. Kann ich also die Gemeinde verneinen oder leugnen?
Nein, das kann man nicht. Leider muss man daran festhalten.
Okay, und was ist, wenn die Gemeinde zu einer Hure wird?
Nun, dann kann man zu der Kirche gehen, die sich an die Anforderungen hält.
Okay. Kann man also eine Gemeinde innerhalb der Gemeinde haben? Kann man gehorsame und ungehorsame Glieder einer Kirche haben?
Ja.
Der Weizen und das Unkraut, können sie zusammen wachsen?
Ja.
Soll ich das Unkraut herausreißen?
Nein, das ist das Vorrecht eines anderen.
Das ist ziemlich irritierend.
Wir wollen zu Unkraut herausziehen werden. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt.
Okay. Ein Charakter kann nicht übertragen werden. Er muss entwickelt werden, stimmt's? Und wir sind keine Charakterentwickler. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes.
Unbedingt.
Im Kolosserbrief steht, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Also Christus ist das Zentrum. Die Gemeinde ist um ihn herum versammelt. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Kann ich ihn annehmen und seine Gemeinde ablehnen?
Nein, leider nicht. Man muss einfach, nun, so wie er viel durchzustehen hat, was ihm die Gemeinde so alles antut, muss man ebenso mit ihm mitgehen.
Okay, was ist, wenn sie nicht nett zu dir sind?
Dann betet man für sie.
Man betet für sie, okay. An diesem Leib gibt es verschiedene Glieder. Und ein Glied kann nicht genau die gleiche Aufgabe erfüllen wie ein anderes. Die Augen sind zum Sehen gemacht und sie können keinenfalls die Arbeit der Ohren verrichten, was das Hören ist, noch können die Ohren den Platz des Mundes einnehmen, noch der Mund die Aufgabe der Nase ausführen. Und doch sind sie alle notwendig, um das Ganze zu vervollständigen und in wunderbarer Eintracht miteinander zu arbeiten. Nun, manchmal machen sie das nicht, aber sie sollten sie tun.
Das mit der Eintracht miteinander, damit kämpft man noch. Aber ich möchte kurz auf das zurückkommen, was du über den Weinstock sagtest. Du hast das unseren Studenten an unserer Schule der Evangelisation erklärt. Wie wichtig es ist, dass wir alle mit dem Weinstock verbunden sind. Aber alle Reben haben ihre eigene Persönlichkeit.
Sie haben ihre eigene Persönlichkeit und sie können ihre Persönlichkeiten nicht miteinander verschmelzen. Wir sind freie Wesen.
Aber die Gemeinsamkeit ist göttlich.
Aber es gibt immer jemanden, der möchte, dass man sich seiner Ansicht anpasst. Aber jeder ist ein Individuum und muss zum Wort gehen, um herauszufinden, was die eigene Pflicht ist, um nicht zu seinem Nächsten.
Stimmt. Und wer macht das Zurechtstutzen?
Gott schneidet und reinigt.
Nicht die Mitrebe von nebenan.
Nein, das ist nicht die Aufgabe der Mitrebe. Tatsächlich ist es für ihn recht ärgerlich, wenn er dich nicht zurechtstutzt. Okay. Martin, lass uns die Rolle der Propheten anschauen. Propheten waren auch Mittler, aber nur als Typus. Beispielsweise traten Abraham und Mose für andere ein.
Ja, aber das wies auf eine größere Realität hin.
Richtig. Abraham trat für Sodom ein und Mose für das Volk. Und Propheten als Warner mit Urteilsvermögen. Davon gab es viele, stimmt's? Wir lesen in Testimonios Band 4. In seiner Vorhersehung hielt es der Herr für angebracht, sein Volk auf verschiedene Weise zu lehren und zu warnen. Durch unmittelbaren Befehl, heilige Schriften und durch den Geist der Weissagung hatte ihm seinen Willen kundgetan. Das ist doch interessant, oder?
Ja, einfach eine Frage. Ist es also möglich, den Willen Gottes herauszufinden?
Unbedingt.
Unbedingt.
Das muss es sein. Und ist es eine Unmöglichkeit, die Propheten zu prüfen?
Nein. Nein. Glücklicherweise nicht.
Nein, alle Kriterien befinden sich darin. Und wenn es zutrifft, muss man es eben annehmen. Ich werde warnen, Rat geben, tadeln und ermutigen, wie der Geist Gottes es mir diktiert. Das ist aus den Schriften von Ellen White. Ob Menschen darauf hören oder es unterlassen, meine Aufgabe ist es nicht, mir selbst zu gefallen, sondern den Willen meines himmlischen Vaters zu tun, der mir meine Arbeit gegeben hat. Sie erhob den Anspruch, dass Gott ihr die Arbeit gab. Nun muss man hingehen und den Propheten prüfen. Steht es im Einklang mit dem Wort Gottes? Erhebt sie den Heiland? Manifestieren sich die körperlichen Zeichen bei ihr? Gibt es irgendeinen Beweis, dass die körperlichen Zeichen sich bei ihr vor Tausenden von Menschen manifestieren? Mindestens 66 Mal in der Öffentlichkeit und Menschen lehnen es ab?
66 Mal in der Öffentlichkeit?
Öffentlich.
Manchmal große Menschenmengen.
Große Menschenmengen mit Hunderten von Leuten oder kleinen Gruppen, wobei sie die Bibel zitieren und überhaupt nicht atmete. Superkräfte, obwohl sie eine sehr gebrechliche Person war. Also Gott offenbarte es so öffentlich, dass keine Ausrede bleibt.
Nun, das ist interessant. Es war nicht so, dass es an irgendeinem verborgenen Ort war, versteckt in einer dunklen Gasse.
Nein.
Es war gut sichtbar für jedermann.
Es geschah vor allen Augen.
Ja. Also es hatte auch mit offenen Visionen zu tun. Erklär das doch bitte kurz.
Ja, sobald die Leute von Gottes Wort abfielen, gab es keine offene Vision mehr. Anders gesagt, öffentliche Visionen, die Menschen beurteilen konnten. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wobei es offene Visionen gab, wie etwa Hesekiel, der von den Ältesten in eine Vision ging. Daniel ging vor Ungläubigen in eine Vision und sie rannten alle weg. Also Propheten hatten offene Visionen, aber es geschah auch durch Träume. Gott gab Visionen in Träumen. Aber öffentliche Manifestationen gingen Hand in Hand mit bestimmten körperlichen Eigenschaften. Wie geöffnete Augen, kein Atem, eine Superkraft, zuerst schwach, fällt zu Boden, wird dann aufgehoben und von Gott gestärkt. Und wenn man Blavatsky hernimmt, musste sie natürlich atmen, um am Leben zu bleiben. Aber was ist, wenn man über 6 Stunden prophetisch reden und dabei nicht atmen durfte? Das ist physikalisch unmöglich. Und unter ärztlicher Aufsicht mit Nachprüfung, dass der Prophet nicht atmete. Nur Ellen White hatte mehr als 60 Mal öffentlich diese Manifestation. Also, dann müssen wir noch die anderen Kriterien prüfen, Martin. Erhob sie das Wort Gottes? Lest die Bibel, so wie sie dasteht. Sie ist das einzige Glaubensbekenntnis, das wir haben.
Das sind ihre Worte.
Das sind ihre Worte, die ich hier zitiere. Sie ist das einzige Glaubensbekenntnis, das wir haben. Also entweder akzeptieren wir es oder wir lehnen es ab. Wenn Gott es so öffentlich machte, dann wollte er es sicherlich nicht in irgendeinen Winkel verstecken.
Da stimme ich zu.
Nun gut. Sie sollten auch Ratgeber sein wie Nathan, Gad, Zacharia, Haggai und Hulda. Wir lesen jetzt nicht notwendigerweise alles, was sie sagten, aber wir haben Bruchstücke davon. Aber sie waren Propheten Gottes. Und sie waren Lehrer. Das Lehren war normalerweise die Aufgabe der Leviten oder Priester. Manchmal wurden Propheten berufen, um zu lehren. Elijah und Elisa waren Lehrer in den Prophetenschulen.
Aber man hat auch das Wort Weissagen.
Was beides bedeutet, zu predigen oder eine Mission zu erhalten. Aber meistens bedeutet es verkünden.
also den Menschen die Vision oder die Verkündigung der Bibel nahe zu bringen und davon zu sprechen.
Nun, wer macht das jetzt? Das ist die Gemeinde. Jeremia 32, 33. Und sie wandten mit dem Rücken zu und nicht das Gesicht, auch als ich sie belehrte. Er war also ein Lehrer, stimmt's? Indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder belehrte, haben sie nicht hören und keine Züchtigung annehmen wollen. Propheten klagten auch Sünden an. Dafür gibt es viele Beispiele, sie wurden oft so verächtlich behandelt wie Jeremia, wenn er auf Sünden hinwies. Also ein wahrer Prophet muss all diese Gesichtspunkte vorweisen. Also der Geist der Weissagung, von dem wir sprechen, Martin, die Schriften von L.G. White, gibt es darin Ratschläge?
Oh ja, deshalb sind die Leute ja so abwehrend.
Gibt es darin Lehren?
Ja.
Okay, gibt es ein Anklagen der Sünden?
Oh, andauernd.
Richtig, und die Leute mögen das nicht?
Nein, das mag man nicht.
Also ignoriert man es?
Ja.
Und man schiebt den Propheten beiseite? Sie führten den Gesang an wie Miriam, Nathan, Gad und David und noch andere. Also Miriam führte die Frauen im Gesang an. Also war Musik ein sehr wichtiger Teil davon. Sprechen die Schriften von Ellen White viel über Musik?
Ja, von der richtigen Art von Musik.
Sie geben also Ratschläge zur Musik?
Ja, was heilige Musik ist und was nicht.
Wir lesen in 2. Chronik 29, 25, er ließ auch die Leviten sich im Hause des Herrn aufstellen und mit Harfen und Lauten, wie es David und Gad, der Seher des Königs und der Prophet Nathan befohlen hatten, denn es war das Gebot des Herrn durch seine Propheten. Nun, die Leviten sind natürlich ein Typus auf die Gemeinde. Und jede Verheißung, die den Leviten galt, gilt Gottes Volk in seiner Gemeinde. Also die Leviten heute sind die Gemeindeglieder. Und Musik ist ein sehr wichtiger Teil.
Ja, indem wir das sagen, müssen wir als Gemeinde begreifen, welche große Verantwortung wir haben. Denn die Leviten hatten keine kleine Verantwortung.
Also die Musik, die wir singen, muss all die Eigenschaften der himmlischen Musik haben. Sie darf einen nicht in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzen.
Nein.
Waren Propheten und auch Leute, die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse auslegten?
Ja.
Machte Daniel das nicht? Machte Hesekiel das nicht? Machte Jeremia das nicht? Warum sollte der Endzeitprophet das nicht auch tun? Propheten erhielten manchmal Botschaften, die sie nicht verstanden oder von denen sie nicht wussten, wem sie ausgerichtet worden sollten. Das ist doch richtig.
Bei Daniel definitiv.
Daniel verstand es definitiv nicht. Elia erhielt eine Botschaft, die für den zukünftigen König Jaram bestimmt war und sich erst lange nach seinem Tod verwirklichte. Er wusste nicht, worüber wir hier sprachen. Es kam aber ein Schreiben zu ihm von dem Propheten Elia, das lautete folgendermaßen: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht in den Wegen deines Vaters Josaphat gewandelt bist, noch in den Wegen Asas, des Königs von Juda. Die Fußnote sagt uns, dass Elia schon tot war, als diese Botschaften dem König übergeben wurde.
Ja, siehst du, deshalb kann man die Bibel und die Prophezeiung immer noch verwenden.
Richtig. Schrieb Ellen White Botschaften in Briefform, die niedergeschrieben werden und über den Ozean reisen mussten, was in jenem Tag sehr langwierig war und auf dem Tisch eines, sagen wir einmal, eines Vereinigungspräsidenten auftauchen mussten, und er öffnet den Brief und liest ihn, und der Mensch, über den darin geschrieben wird, sitzt zum ersten Mal vor ihm. Passierte das?
Ja, so unglaublich.
Ja, es war unfassbar. Also, das Ereignis hatte noch nicht einmal stattgefunden.
Ja, was sie im Brief schrieb, würde sich erst in 3 Monaten in der Zukunft ereignen.
Es lag noch in der Zukunft. Oder sie hatte eine Vision von einem Treffen, bei dem man entschied, die Lehrposition der Kirche in ihren Schriften weniger hervorzuheben. Und dieses Zeugnis wurde Monate später gelesen und das Treffen worauf darin Bezug genommen wurde, hatte gerade am vorigen Abend stattgefunden. Und das war erstaunlich, stimmt's? Es gibt viele Anzeichen im Geist der Weissagung, die uns sagen, dass dies eine echte Manifestation des Geistes der Weissagung ist.
Und beide Vorkommnisse, die du erwähntest, hatten etwas damit zu tun, dass sie mit dem, was die Bibel sagt, im Einklang standen.
Richtig. Testimoniesband 5. Wenn der Herr sich durch den Geist der Weissagung offenbarte, zogen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an mir vorüber. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Genau wie bei Daniel, richtig?
Ja.
Mir wurden Personen gezeigt, die ich niemals gesehen hatte. Aber als ich sie nach Jahren sah, kannte ich sie wieder. Ich bin aus dem Schlaf geweckt worden mit einem lebendigen Bewusstsein von dem, was mir eben gezeigt worden war. Ich schrieb zur Mitternacht Briefe, die den Kontinent überquerten und gerade rechtzeitig in einer Krise ankamen, um das Werk Gottes vor großem Schaden zu bewahren. Das habe ich vor vielen Jahren hindurch getan. Ermutigten die Propheten auch?
Ja.
70 weissagten und trugen mit Mose die Last, als das Volk wegen Fleischspeisen murrte. Es gab viele, die heute aufgerufen sind, über dieses Thema zu sprechen, und sie werden heute genauso verachtet wie damals, aber irgendwie hält Gott daran fest, sie zu berufen, um ein Dorn im Fleisch derer zu sein, die nach Fleisch gelüsten. Würdest du dem zustimmen?
Ja, ich bin mir sicher, das ist immer noch ein Dorn im Fleisch, und ich stimme damit überein.
Gefiel es ihnen, als Mose sie informierte, dass sie sich besser heiligen sollten, ansonsten würde es jetzt Probleme geben?
Mir gefällt der Teil, in dem es heißt, es gibt immer noch viele, und sie machen weiter damit, wie du einmal sagtest, diese pestartige Sache.
Diese pestartige Sache, die immer wieder kommt, entweder die Botschaft von der Gesundheitsreform oder der Sabbat, die geradezu einen Flächenbrand auslösen, stimmt's? Für mich ist das so spannend. Ich sitze manchmal in den Gemeinden und muss wirklich schmunzeln, weil die Leute sich darüber beschweren, dass man eine bestimmte Agenda pusht. Sagen wir einmal eine gesunde Ernährung. Und nachdem sie sich bitterlich beklagt haben, erscheint jemand wildfremder, und sie bekommen die Botschaft erneut. Und es läuft genauso schlecht wie zuvor. Das ist unglaublich, oder?
Ja, aber das kommt, wenn man nicht, nun, wenn es etwas gibt, von dem man sagt, das möchte ich nicht.
Das möchte ich nicht. Okay. Schüttest du das Kind mit dem Bade aus?
Leider geschieht das normalerweise.
Okay. Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum handelst du so über deinem Knecht? Und warum finde ich es nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Martin, hast du dich nicht neulich bei mir beschwert, dass du es nicht mehr ertragen kannst?
Nun, und warum? Deshalb lache ich. Nicht, weil es lustig wäre, sondern weil ich mit Mose mitfühlen kann, was er hier sagt.
Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Oh Mann, er setzte sie auf eine fürchterliche Diät.
Ja, ja. Und jetzt beschweren sie sich auch bei ihm.
Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle. Er hatte genug davon. Er konnte nicht damit umgehen.
Ich empfinde Mitleid mit ihm.
Hast du Erfahrung mit einer derartigen Aufgabe?
Nun, ich denke, ich muss mich hinsetzen und 4. Mose lesen, nachdem du das hier gezeigt hast.
Wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Ich halte es nicht länger aus. Töte mich. Ich möchte das nicht mehr machen. Ich war tatsächlich auch schon an diesem Punkt.
Ja.
Ich habe das tatsächlich auch schon zum Herrn gesagt. Weg mit mir, Herr. Es langt. Und er lächelt einfach.
So ist es.
Und es wird noch schlimmer.
Keine Sorge.
Da sprach der Herr zu Mose: Versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorseher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Also die Leute konnten einen nicht ertragen und sie bekamen 70. Es war wie bei Total Onslaught, Roadmap zum Frieden. Ihnen waren zwei Vorträge zu viel und sie bekamen 36.
Siehst du, so arbeitet der Herr. Ja. Lass es mich noch einmal sagen, bevor die Leute sich beklagen. Wir lachen nicht über die ganze Situation. Wir wissen, dass es ernst ist. Aber wenn man ähnliche Dinge erlebt, dann lacht man und denkt, okay, Herr, ich verstehe schon, deswegen.
Ich verstehe und ich will herabkommen und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht alleine tragen musst. Also bekam sie statt einem 70. Half es?
Nein.
Nein.
Aber hoffentlich machte es Moses Last ein wenig leichter.
Er fühlte sich ein wenig besser. Wahrscheinlich lächelte er, als er einen nach dem anderen mit den Verkündigen der gleichen Sache anfing. 4. Mose 11, Vers 25. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm, und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten, und es geschah, als der Geist auf ihn ruhte, da weissagten sie und hörten nicht auf.
Sie hörten nicht auf.
Das muss diese Leute maßlos irritiert haben.
Sie dachten schon, als Mose nicht mehr wollte, dass sie ihn los hätten, und stattdessen gab es 70 weitere.
Also, Gott hat seine Zeugen, stimmt's?
Aber sicher doch.
Nur eine Frage. Bemerkst du irgendwelche Parallelen zur heutigen Gemeinde?
Ein wenig, ein paar.
Also, wie viele maßgebliche Instanzen haben wir?
3.
Dann sind Propheten Ausleger der Schrift. Mir wurde bei zahlreichen Gelegenheiten gesagt, dass man den Geist der Weissagung nicht für die Exegese gebrauchen könne. Wenn ich das hier lese, bin ich sprachlos. Propheten studierten die Prophezeiungen anderer Propheten, so wie Daniel die Prophezeiung Jeremias studierte, was die 70 Jahre der Gefangenschaft betraf. Die geschriebenen Zeugnisse sollen nicht neues Licht geben, sondern sie sollen die schon offenbarten, inspirierten Wahrheiten dem Herzen lebendig einprägen. Des Menschen Pflicht gegen Gott und seine Mitmenschen ist deutlich im Worte Gottes niedergelegt worden. Aber nur wenige von euch sind dem gegebenen Lichte gehorsam. Nichts hat sich geändert, richtig? Weitere Wahrheit wird nicht hervorgebracht, aber Gott hat durch die Zeugnisse die schon gegebene Wahrheiten vereinfacht und sie in seinem eigenen, gewählten Wege vor das Volk gebracht, um durch sie das Gemüt zu erwecken und zu beeinflussen, sodass alle ohne Entschuldigung gelassen werden. Die Zeugnisse sollen das Wort Gottes nicht geringer machen, sondern es erheben und Gemüter zu ihm hinziehen, damit die schöne Einfachheit der Wahrheit von allen erkannt werden kann.
Ja.
Nun, Martin, wenn sie sagt, dass die ursprüngliche Ernährung des Menschen Früchte, Getreide, Nüsse, Samen und Gemüse war, oder sagen wir, dass das Gemüse nach dem Sündenfall hinzukam, ist das dann ein Vorschlag?
Nein, genauso wenig, wie es in der Bibel ein Vorschlag war.
Wenn sie sagt, dass das Tier der Katholizismus ist, ist das eine Meinung oder ist es Exegese?
Exegese.
Oh.
Definitiv.
Okay. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, und er sprach zu mir: Zieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Hier spricht der Engel zu Johannes. Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Der Begriff Jesu Zeugnis erscheint nur zweimal in der Bibel. Beide Male im gleichen Vers. Das Zeugnis Jesu Christi erscheint dreimal. Offenbarung 1, die Verse 2 und 9 und Kapitel 12, Vers 17. Es erscheint auch einmal als Jesu Zeuge in Offenbarung 20,4, und dasselbe griechische Wort für Zeugnis wird hier mit Zeuge wiedergegeben.
word for testimony is here rendered witness.
Paulus bezieht sich auf das Zeugnis Christi in 1. Korinther 1,6 und auf das Zeugnis unseres Herrn in 2. Timotheus 1, Vers 8. Aber der Begriff Geist der Weissagung taucht nur einmal auf. Das Wort Zeugnis wird in der Schrift auf zahlreiche Sachverhalte angewendet, die 10 Gebote, das Gesetz des Moses, Zeugen vor Gericht zwischen zwei Parteien, ein Zeugnis. Das andere betrifft ein Zeugnis, das jemand über sich selbst ablegt. Und die Botschaft der Propheten. Das ist also ein Zeugnis. Die Propheten sprachen durch den Geist Christi, der in ihnen gegeben war. Auf gleiche Weise sollten die prophetische Gabe sich bei den übrigen offenbaren. Stimmst du dem zu?
So ist es. Das sind die Kriterien.
In 1. Petrus 1, ab Vers 10 heißt es, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zugeteilt wordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutet, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Sie studierten also und fragten sich, worauf trifft das zu? Wann wird das geschehen? Und es gab Zeitprophezeiungen, die sie studieren konnten. Und es gab Prophezeiungen von Vorfällen, die sie studieren konnten. Es gab Worte, die gesprochen werden sollten, die sie studieren konnten. Die Psalmen sind voll davon, stimmt's?
Ja.
Es ist kein Zeugnis an Jesus, es ist keine Verkündigung über Jesus. Es ist das Zeugnis Jesu. Das ist sehr wichtig.
Definitiv. Wenn man nur diesen Teil missachtet, kann man alle möglichen Irrwege gehen.
Es kann einen Verkündiger geben, der über Jesus predigt, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass dies das Zeugnis Jesu ist. Es könnte das sein, was man selbst für das Zeugnis hält. Jesus spricht durch seinen Propheten und offenbart dabei seine Geheimnisse den Propheten. Er legt seine Worte in ihren Mund. Siehe Jeremia. Amos 3, Vers 7. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Würde Gott die letzte Bewegung auf Erden, die ihn repräsentiert, ohne die prophetische Gabe lassen?
Nein, das kann nicht sein. Das ergibt keinerlei Sinn. Und einer der Gründe dafür ist dieser. Die Menschen haben vergessen, und die andere Sache ist die, dass sie die Bibel nach eigener Interpretation auslegen. Das Zeugnis kommt, um das richtig zu stellen.
Stimmt. Wenn also die Welt sich in einer riesen Verwirrung befindet, ist das dann nicht eine Zeit, in der Gott handeln sollte? Immer?
Er hat das immer gemacht. Ich meine, nimm nur die Zeit, als sie gefangen weggeführt wurden. Immer wenn es so etwas gab, weil die ganze Nation auf Abwägen war,
ja, richtig, dann berief Gott einen Propheten. Und hier geht die Welt zugrunde und er beruft keinen Propheten? Das ergibt keinen Sinn. Jeremia 1,9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Also das passiert, wenn ein Prophet spricht. Die Bibel ist vollumfänglich ausreichend für alle unsere Lehren. Sie ist die höchste Autorität. Aber die Bibel selbst lehrt das Prinzip der geistlichen Gaben. Sola Scriptura kann deshalb die Aufgabe des Heiligen Geistes und seine Rolle nicht leugnen. Denn das ist Teil der Schrift. Als die Jünger unter der Kraft des Heiligen Geistes anfingen zu weissagen, war das auch im Wort Gottes niedergeschrieben, dass das geschehen würde. Und im Wort des Gottes steht geschrieben, dass die Übrigen den Geist der Weissagung haben werden. Nimm es an oder lehne es zu eigenen Verderben ab. Die geistlichen Gaben führen daher die Kirche in der korrekten Interpretation der Schrift und korrigieren Missstände, die sich in die Kirche eingeschlichen haben. Diese Aufgabe des Heiligen Geistes zu leugnen, leugnet die Schriftstellen, die uns darüber informieren. Würdest du dem zustimmen?
Dem stimme ich unbedingt zu.
Joel bezieht sich auf die Ausgießung in den letzten Tagen und besonders in Vers 5 über die Übrigen, die Gott berufen wird. Und nach diesem wird es geschehen. Das heißt also nach all diesen Dingen. Dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Joel prophezeit also, dass diese Dinge passieren werden. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis. All diese Zeichen gab es schon.
Das ist schon Vergangenheit.
Und der Mond in Blut. Es sagt uns also exakt die Zeit, vorher das passiert. Und genauso passierte es. Und die Leute sagen, dem ist nicht so.
Nein, also es ist tatsächlich unglaublich. Wenn man sich das anschaut, befinden wir uns in einer sehr privilegierten Zeit in der Geschichte. Denn wir können zurückblicken und im Grunde alles sehen, wie sich die Prophezeiungen schon erfüllt haben.
Ja. All diese Dinge passierten und dann manifestierte sich der Geist der Weissagung vor den Augen von Tausenden von Leuten. Und die Leute sagen, nein.
Nein.
Gebt mir Blavatsky. Gebt mir Alistair Bailey.
Ja.
Gebt mir wen auch immer, aber nicht das.
Nein.
Nein. Dass es eher der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich werde jetzt zum Thema Geist der Weissagung unglaublich kompromisslos sein. Die Leute sagen, predige das nicht. Zitiere das nicht. Sorry, das wird nicht geschehen. Wir werden es predigen.
Ich auch.
Also, die übrigen, die der Herr beruft, sie werden diese Manifestationen haben. Es steht im Buch geschrieben. Wenn das nicht passiert, dann läuft etwas falsch. Die teilweise Erfüllung der Prophezeiung in Apostelgeschichte 2, 16 bis 18 unter dem Frühregen wies auf eine größere Erfüllung unter dem Spätregen hin. Lass uns das nochmal wiederholen. Wir sprachen schon früher darüber, aber lass uns einfach wieder aufgreifen. Was waren offene Visionen und was waren Nachtgesichte? 1 Samuel 3,1. Unter Samuel, der Knabe dem Herrn diente, unter Eli war das Herrn Wort teuer zur selber Zeit. Und es gab keine offene Version. Was ist das? Hesekiel 8, Abvers 1. Und es geschah im sechsten Jahr, am fünften Tag des sechsten Monats, als ich in meinem Haus saß und die Ältesten Judas vor mir saßen. Da fiel dort die Hand Gottes des Herrn auf mich. Und ich schaute und siehe eine Gestalt, die aussah wie Feuer von seinen Lenden abwärts, war ihr anzusehen wie Feuer. Das sah auch Johannes in der Offenbarung, stimmt's? Von seinen Lenden aufwärts aber war er anzusehen wie ein Lichtglanz, gleich dem Anblick von Goldschimmer. Das geschah also vor allen. Das ist eine offene Vision. Hier haben wir Daniel. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, also das war Babylon, ja, dass sie flohen und sich verbargen.
Sie zittern wie Espenlaub.
Also dann hatte er eine offene Vision. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft.
Er geht zu Boden.
Er fällt hin. Also diese Heiden hatten die Gelegenheit, Zeugen von Daniel in seiner Vision zu werden, aber sie flohen voller Furcht. Sie wussten, dass es eine übermenschliche Macht war.
Sogar der Arzt, der hinging, um Ellen White zu untersuchen, rannte hinaus und sagte, bringt mich hier raus.
Ja, ich will raus. Also in der Bibel werden Nachtgesichte gegeben, und zwar viele. Ich sah in der Nacht oder nächtliche Träume. Hier sind all die Verse, die jeder nachschauen kann. Martin, diese Manifestationen sind in den Aussprüchen Gottes deutlich beschrieben. Wenn sie nicht stattfinden, dann ist etwas verkehrt. Die frühen Visionen Ellen Whites waren alle offene Visionen und die späteren Nachtgesichte.
Gott wollte es also zeigen.
Es ist also nichts, was in einer dunklen Ecke passiert, stimmt's? Ob ich am Leben bleibe oder nicht, meine Schriften werden beständig reden und sie werden ihre Aufgabe erfüllen, solange die Welt steht. Wir brauchen keinen anderen Propheten.
Nein, jetzt 180 Jahre später ist der Geist der Weissagung immer noch so relevant wie damals.
Es gibt viele Warnungen vor falschen Propheten in der Bibel. Das lag nahe, dass es auch wahre Propheten geben muss. Denn wieso müsste man vor falschen warnen, wenn es keine wahren gibt? Wenn dem nicht so wäre, wäre es unnötig, die Geister zu prüfen. Nun, Martin, wenn wir den Geist verachten, ihn in den Wind schlagen, ihm widerstehen oder betrüben, indem man ihm verneint, geht man damit nicht gegen das, was laut Gottes Aussage geschehen wird?
Ach, das ist so gefährlich. Wenn man den ersten Stein einer Mauer gegen etwas legt, was der Geist der Weissagung sagt, begibt man sich selbst in Gefahr.
Absolut. Was Johannes der Täufer betrifft, sagt der biblische Bericht, und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Martin, in diesem Fall war die Wahrheit seine Stärke, nicht ein zur Schau stellen oder Wunder.
Aha.
Und wenn das der Typus seines Elias ist, dann musste der Endzeitprophet genauso sein.
Genauso. Also die Wahrheit ist entscheidend. Und die Leute da draußen wollen ein Zeichen.
Sie wollen ein Wunder.
Wunder.
Sie wollen ein Wunder und Manifestation. Diejenigen, die sein Zeugnis zurückwiesen, taten dies unter Gefährdung ihrer Seele. Welche Entschuldigung können wir anbieten, wenn wir das Gleiche bezüglich des Propheten der übrigen tun?
Keine Entschuldigung. Diese Entschuldigung ist immer egoistisch, garantiert.
Man möchte es nicht tun.
So ist es.
2. Chronik 20, Vers 20. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? An wie vielen davon?
An alles. Nicht nur ein Quäntchen hier und das, was mir dort passt?
Kein Rosinenpicken.
Wie wird man genannt, wenn man dem Propheten nicht glaubt? Ein Narr.
Ein Narr, ein Tor. Also, weder die Miller-Bewegung, die ein Verbot an die Kirche war, dass der König bald kommt, noch die Manifestation der prophetischen Gabe waren im Dunkeln verborgen, sondern sie fanden öffentlich vor Abertausenden von Leuten statt.
Sogar vor Millionen, wenn man an die Miller-Bewegung denkt.
Ja. Im Gegenteil, sie waren öffentlich zur Schau gestellt und frei zugänglich für eine öffentliche Überprüfung. In Apostelgeschichte lesen wir, denn der König versteht dies sehr wohl. An ihn richte ich meine freimütige Rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist, denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen. Die Manifestation des Geistes der Weissagung oder die Miller-Bewegung geschah nicht in irgendeinem Winkel.
Nein.
Aber sie befand sich in direkter Kollision mit den Glaubenssätzen und Lehren der Leute. Sie erwarteten ein Millennium, in dem sie herrschen würden. Miller sagte, nein, Christus kommt. Und sie wiesen es zurück.
Die Botschaft der Milleriten lautete nicht, dass die Leute aus ihren Denominationen gehen sollten, sondern sie sollte ihnen die frohe Botschaft von Jesu kommen sagen.
Sie lehnten es ab und so endet die Gnadenszeit. Darüber sprachen wir, als wir über die Einladung zur Hochzeit sprachen. Es gab zwei Einladungen zur Hochzeit. Die lehnten sie klar und deutlich ab, dass Christus als König vor dem Millennium kommen würde, um das Reich zu übernehmen. Stimmt's? Sie lehnten es ab. Und als Konsequenz fiel Babylon. Und als weitere Konsequenz wollen sie eine goldene Statue aufrichten. Und der Geist der Weissagung kam dazu, um die übrigen zu unterstützen und ihnen ihre Aufgabe und Pflicht für die Zeit zu sagen, in der wir leben. Und nichts davon geschah in irgendeinem Winkel.
Nein.
Und beide Hinweise werden von der großen Mehrheit abgelehnt. Nun, Martin, das sind die drei maßgeblichen Instanzen. Wenn wir irgendeines davon ablehnen, tun wir das unter Gefährdung unserer Seelen.
Ja.
Ich kann das Wort nicht ablehnen. Ich kann den Geist der Weissagung nicht ablehnen. Und ich kann die übrigen nicht ablehnen. in denen dies sich manifestierte. Das Heil kommt aus den Juden, und die übrigen halten die Gebote und haben das Zeugnis. Es ist ein Komplettpaket. Nimm es an oder lass es. Lass uns beten.
Entweder oder.
Himmlischer Vater, danke für die drei maßgeblichen Instanzen. Auch wenn es manchmal hart ist, unter Unkraut zu sein. Und manchmal sind wir es selbst, das Unkraut, und müssen eine Verwandlung zum Weizen erfahren. Deshalb bitte ich dich, dass du uns nicht alleine lässt. Und wir wollen dir für die Führung danken, die du uns die Zeugnisse gegeben hast, damit wir doch die Aussprüche besser verstehen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
Amen.